Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Heute spreche ich mit Kolja Dahms, dem international renommierten Experten und Chef von Fock Dahms, zum Thema Live-Marketing. Kolja, es ist mir eine Ehre, dass du mit dabei bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Jetzt muss ich natürlich noch ein bisschen was zu dir sagen, noch ein bisschen mehr, wobei ich hier eine ganz lange Liste habe an persönlichen Auszeichnungen. BEA World Hall of Fame 2024, deine Leistung. Du hast den Live Achievement, MICE Achievement Award gewonnen, zusammen mit deinem Vater und Claudia Köhler, geehrt für die Lebensleistungen. Ich habe gesehen, du bist 1997 eingestiegen, so richtig eingestiegen. Ist witzig, weil im Juli 96 angefangen mit dem Thema Marketing und seitdem bist du eigentlich für mich so der Name irgendwo. Wie kam es zu dem Einstieg? Was hast du vorher gemacht?
Also erstmal freut mich das natürlich sehr. Ja, tatsächlich war das so, dass ich erst nach der Schule eine Werbefachschule besucht habe. Dann habe ich studiert, eine eigene Firma aufgebaut, tatsächlich im Bereich Teilnehmermanagement, die ich dann irgendwann verkauft habe und dann entschieden habe, ins Unternehmen meines Vaters einzusteigen.
Okay, das heißt, du bist Unternehmer, Herzblut-Unternehmer sozusagen, das unterscheidet dich von mir. Ich bin eigentlich eher so ein Forscher, ich wollte mal Prof werden und da ist aber aus verschiedenen Gründen nichts draus geworden und dann habe ich irgendwann gesagt, naja, Marketing kann ja jeder und habe mich auf Marketing konzentriert und die Sachen gemacht. So, und da hast du dich also fokussiert auf ein Thema und das verbindet uns beide, nämlich sich irgendein Thema suchen. Aber was heißt irgendein Thema? Wie seid ihr jetzt zu dem Thema Event? Das ging durch deinen Vater oder wie wart ihr vorher schon irgendwie da? Wer oder wie war das?
Also es ist tatsächlich so, dass mein Vater begonnen hat als Fotograf, hatte erst ein Fotobüro, hat dann dadurch ein Atelier, eine Werbeagentur entwickelt und hat dann zusammen mit Kodak, das war damals noch ein Riesenhersteller von spannenden Produkten. Heute muss man ja immer erklären, ja, das ist die Firma, die ein bisschen mehr als Fotoautomaten in DM-Märkten zur Verfügung gestellt hat und hat mit denen damals sogenannte Multivisionen geschaffen. Multivisionen waren quasi die Möglichkeit, großflächige Projektionen zu machen. Und damit habe ich meine gesamte Jugend dann verbracht, Diarämchen zu putzen, zusammenzubauen und diese dann mit so einer Soft-Edge-Technologie ineinander zu bringen und damit großflächig, ja fast bewegte Bilder auf die Wände zu schaffen. Und damit haben wir Content geschaffen, damals für Messen und Tagung. Den Begriff Event gab es da noch gar nicht. Und darüber hat sich das Ganze entwickelt und irgendwann begonnen wir oder baten uns die Kunden drum, könnt ihr euch nicht auch um den Rest kümmern? Also wie die Teilnehmer da hinkommen, das Hotel, die Location. Und daraus ist eine Eventagentur geworden, bevor es den Begriff Eventagentur überhaupt gibt. Und wir feiern dieses Jahr unser 50-jähriges Jubiläum.
Wahnsinn. Wahnsinn, klasse. Also das heißt, einfach die Opportunities, die sich ergeben, nehmen, dann mach dein Ding und mach es gut. Und das macht ihr ja, also ihr macht's richtig. Und die Themen ergeben sich im Lauf der Geschichte. Ja, so ähnlich war das bei mir auch. Ich bin gerade dabei, mein erstes Leben so ein bisschen aufzuarbeiten und die Diarämchen zu sortieren. Als ich als Geologe Exkursionen gemacht habe in ganz Afrika und da gab es eben Kodak und Agfa zur Auswahl und Kodak war ein bisschen wärmere Farben und Agfa war mir zu kühl. Deswegen habe ich alles mit, also unzählige Dias, die ich gerade aufarbeite. Aber das ist mein erstes Leben als Bauxit-Experte. Jetzt bin ich Marketing-Experte. Also ich habe es dann einmal noch gewechselt und habe mich mein Leben lang, aber seitdem mache ich Marketing und jetzt mit großer Begeisterung Interviews mit so interessanten Menschen wie dir. Also jetzt muss man zu Fog Dahms noch ein bisschen was sagen. Ihr habt den Galaxy Award für 2024, Eventex Award 2024, X Award und seit Nummer 1 im Umsatzranking, seit Nummer 5 im internationalen Ranking, Top 5 im Kreativranking. Hallo, was gibt's denn sonst noch alles? Wahnsinn, was ihr alles macht. Was ist das Geheimnis dahinter?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es sind die Menschen, mit denen wir das gemeinsam machen. Die Menschen bei uns im Team, da freue ich mich sehr, dass ich sehr talentierte, super engagierte und tolle Menschen im Team habe. Und das Ganze ist eine Teamleistung. Das dann auf Augenhöhe gemeinsam mit spannenden Kunden und spannenden Projekten führt dazu, dass wir auch hin und wieder oder dass unsere Kunden hin und wieder den einen oder anderen Preis gewinnen für die Projekte, die wir umsetzen dürfen.
Als Unternehmer hast du ja zwei Aufgaben. Das eine ist, irgendwo neue Märkte zu entdecken, Umsatzpotenziale, Margen sichern und so weiter. Und das andere ist dann eben Exzellenz auf deinem Gebiet. Wie verteilst du da deine Energie? Also Exzellenz auf deinem Gebiet durch das, was du gerade gesagt hast, nämlich Mitarbeiterführung, nämlich gute Mitarbeiter finden, diese guten Mitarbeiter motivieren, begleiten, auch inhaltlich begleiten, vermute ich mal. Wie verteilst du da deine Energie?
Ja, ich habe den luxuriösen Vorteil, dass ich ja als Co-CEO von Fog Dahms das Unternehmen gemeinsam mit meiner Frau Claudia führe. Und da können wir uns dann immer sehr gut die Aufgaben verteilen. Und dann gibt es bei uns eine sehr, sehr flache hierarchische Struktur und dass wir in unseren 18 Büros weltweit jeweils eine verantwortliche Direktor haben und die dann mit ihren Teams sehr agil die spannenden Aufgaben angehen.
Und wie stellst du sicher, dass diese Energie, die du ja scheinbar hast, dann auch weitergeht an die anderen, dass du die weitergibst? Dass sie nicht ersticken, weil du bist ja schon so ein bisschen, du bist jemand, ja, und du weißt auch sehr viel. Das ist manchmal nicht ganz einfach für diejenigen, die dann mit dir arbeiten müssen, vermute ich mal, wenn du immer ziemlich schlau bist, auch bei manchen Sachen. Wie machst du das?
Das würde ich gar nicht sagen, aber es ist tatsächlich so, dass es wahrscheinlich nicht unanstrengend ist, mit mir gemeinsam zu arbeiten. Und ich habe oft neue Ideen, die ich aber dadurch nehme, dass ich mich mit spannenden Menschen wie heute hier durch in spannenden Orten der Welt treffe und mir dort Dinge ansehe und daraus eigentlich so eine Übertragungsleistung, was könnte das für unseren Bereich bedeuten und was könnten wir damit machen?
Okay, so all diese Fragen wollte ich dir eigentlich gar nicht stellen, sondern wollte zu unserem Thema Live-Marketing kommen. Wir hatten uns ja gerade ganz kurz auf der IMAX auch gesprochen, auf der großen Messe in Frankfurt, wo eben auch alle Themen diskutiert wurden. Meine persönliche Frage, mein Eindruck von der IMAX war, oh Gott, das war eine Messe wie jede andere. Also so viel live, so viel anders, so wahnsinnig anders als irgendeine andere Messe war die auch nicht. Dafür, dass das ja nur die Branchenmesse für Live-Marketing auch so ein bisschen neben der BOE ist.
Absolut. BOE ist der Treffpunkt im Januar und im Mai ist es der Treffpunkt IMAX und beide haben einen sehr, sehr hohen Wert. Man merkt, die IMAX zielt eher auf den internationalen Markt ab, die BOE eher auf den deutschen und mit einnehmend Benelux in dem Bereich. Aber da muss ich sagen, ich hatte einen ganz, ganz anderen Eindruck von der IMAX. Für mich war das eine sehr, sehr augenöffnende Messe, wo auch sehr, sehr kritische Themen diskutiert wurden. Als Beispiel habe ich von sehr, sehr vielen Unternehmen erfahren, also von den Head of Events in multinationalen Unternehmen oder Verbänden, dass sie jetzt gerade, was die Rotation von weltweiten Kongressen und Events angeht, USA auf einmal aus der Rotation rauslassen. Und das finde ich natürlich eine sehr, sehr beeindruckende Entwicklung. Das heißt, wir haben ganz klassisch erst USA, dann Europa, dann Asien und jetzt auf einmal fällt USA aus der Rotation raus und führt dazu, dass wir mehr Events in Asien und Europa bekommen. Und das spüren wir heute schon.
Das ist interessant. Okay, da kommen wir auch gleich zurück drauf, weil ihr seid ja, oder bleiben wir bei dem Thema, ihr seid ja weltweit unterwegs und in verschiedenen Märkten unterwegs. Das heißt, für euch hat das auch Konsequenzen. Und ihr sagt, ja, das sehen wir genauso.
Absolut. Wir sind seit 20 Jahren, wir haben im letzten Jahr 20 Jahre Vogtdams in China gefeiert und wir sind auch seit über 20 Jahren in den USA. Und gerade in den USA ist jetzt heute besonders wichtig, dass man lokal seit über 20 Jahren als Unternehmen registriert und tätig ist, um einfach, ja, man nennt das ja Neudeutsch Fencing, um dort auch gut Events umsetzen zu können. Und deswegen unterstützen wir Kunden, internationale Kunden bei Events in den USA, in Asien und in Europa und Middle East.
Genau, du sagst gerade Middle East, also Shanghai, Peking, Hongkong haben wir aufgeschrieben. Middle East auch, wo seid ihr da?
Da sitzen wir in Dubai.
In Dubai, da wo alle sind, okay. Und was, welche Position, ich bin jetzt einfach mal neugierig, welche Position habt ihr dort im arabischen Raum? Also der arabische Raum heißt ja, heißt ja MENA und das heißt im Prinzip Dubai, also Emirate und Saudi-Arabien und Ägypten, das sind so die drei großen Märkte.
Absolut, da sind wir seit 15 Jahren tätig und begleiten aber in erster Linie internationale Unternehmen, die dort Veranstaltungen umsetzen. Da geht es von klassischen Konferenzen bis zu automobilen Product Launches und Ähnlichem. Aber was jetzt gerade kommt, dass wir immer mehr Unternehmen aus dem Middle East Raum, die nach Europa oder China gehen, unterstützen. Und das ist ein Bereich, der gerade in allen unseren Bereichen, früher war es, wir haben europäische Unternehmen, die USA, Middle East, Asien Geschäft gemacht haben, unterstützt. Und das hat sich heute komplett differenziert. Wir unterstützen immer mehr chinesische Hersteller, die auf europäische, amerikanische oder andere Märkte kommen. Und umgekehrt Unternehmen aus Middle East, die zum Beispiel nach China gehen.
Sehr, sehr spannende Geschichte. Insofern, als ihr dann ja auch irgendwie gucken müsst für diese europäischen Marken, die in den arabischen Raum gehen, dass da eben einiges auch anders ist. Und du hast gerade gesagt, ihr seid seit 15 Jahren im arabischen Raum. Cool. Wie habt ihr es geschafft, dort die lokalen Befindlichkeiten auch zu berücksichtigen, denn du kannst ja nicht eine Kampagne 1:1 übertragen. Also erstmal, was sind die größten Unterschiede und wie schafft ihr das, damit klarzukommen?
Die Unterschiede sind überall auf der Welt und die unterscheidet man interessanterweise auch der amerikanische Markt, auch wenn der uns ja bis vor kurzem sehr nahe fühlte, hat auch sehr, sehr große Unterschiede. Ich habe das im arabischen Raum und in China. Und das Wichtige ist, dass man mit lokalen Menschen zusammenarbeitet, die genau diese Unterschiede kennen. Immer mal ein kurzes Beispiel haben wir gerade für eine Veranstaltung in New York umgesetzt haben, nochmal sehr bewusst entschieden. Gerade was Anfangszeiten angeht, ist es komplett anders. Man kennt das ja, dass Amerikaner als Beispiel sehr gerade in den Metropolen sehr lange commuten. Das heißt, sie müssen sehr lange rein und wieder rausfahren, um zu ihren Familien zu kommen. Deswegen beginnen amerikanische Events in erster Linie in den Metropolen schon so um 17 Uhr, damit sie direkt nach der Arbeit dort besucht werden können und enden auch dann nicht selten um 8, 9 Uhr. Und das muss man wissen. Und das ist anders als in Europa. Wenn ich in Südeuropa, da lade ich um 20 Uhr ein. Und dann mache ich die Produktenthüllung so gegen 21.30 Uhr oder 22 Uhr. Wenn ich das in den USA machen würde, dann wäre schon keiner mehr da.
Und wie ist das im arabischen Raum, wenn ich jetzt neugierig weiterfrage?
Das ist ähnlich in der Situation. Und der arabische Raum hat ja ganz andere Herangehensweisen, wie zum Beispiel die Bedeutung von Hotels, die hier eine Rolle spielen. In Deutschland versuche ich ja, innovative Location-Wahl möglichst außerhalb von Hotels zu üben. Das hat im arabischen Raum ganz anders. Das hat was mit Alkoholschenklizenzen und anderen Dingen zu tun, dass sich dort alles eher in logistisch einfachen Räumen abspiele. Und jetzt gerade letzte Woche Dubai Temperaturrekord für Mai, ich glaube, sind wir schon bei 52 Grad. Da kann ich von lernen, weil um in das sehr, sehr wichtige Thema Nachhaltigkeit zu springen, das wird ja heute gerade immer auf den Punkt, so wie ich Events nachhaltig umsetze, geht. Und da konzentrieren wir uns auch schon seit Jahren sehr, sehr intensiv drauf. Jedoch lerne ich natürlich im Middle East darin, wie ich mit Themen, die ich auch in anderen Bereichen, auch in Europa, auch in Asien und auch im Süden der USA gerade immer mehr erlebe, wie ich mit Extremwettersituationen umzugehen habe. Und da hat natürlich der arabische Raum schon eine sehr, sehr gute Erfahrung mit, von der wir hier auch lernen können.
Welche Rolle spielt jetzt Nachhaltigkeit dann auch im arabischen Raum oder gerade auch in Dubai? Weil gerade eben diese ganzen Klimaanlagen und so weiter, die brauche ich ja irgendwo, ohne geht's nicht. Also muss ich irgendwo den Strom anders produzieren. Gibt es da Tendenzen? Wie stark wird das forciert, dass das gesamte Land in Richtung Nachhaltigkeit geht?
Man kann da natürlich auf die negativen Aspekte schauen, aber die positiven Aspekte, die dort erkennbar sind, natürlich, wenn ich Öl im Überfluss habe, dann ist natürlich das daraus Generieren von Elektrizität eine relativ einfache Nummer.
Noch.
Noch. Und deswegen glaube ich, von allem, was die Planungen dort laufen, ich habe halt auch eine Menge Sonne, mit der ich was anfangen kann. Und das unterschätzt man. Man unterschätzt, wie viel auch in China, wie wichtig der Bereich Nachhaltigkeit auch bei jungen Menschen ist. Also ich hatte jetzt gerade wieder ein Erlebnis, dass ich Menschen auf einen Kaffee von unserem Team einladen wollte und das Team sich vorher entschieden hat zu gucken, kriege ich den Kaffee dort in einer Tasse, wo ich ihn dort vor Ort trinken kann, oder wird er nur im Einmalbecher angeboten? Und wenn es nur den Einmalbecher gegeben hätte, dann verzichtet man lieber auf die Kaffeeeinladung. Und das merke ich gerade bei jungen Menschen, dass das mittlerweile so ein integraler Bestandteil ist. Wir sprechen nicht mehr über einen Trend, sondern Situation, die heute integraler Bestandteil aller Projekte
Und
ist.
das war gerade aus China oder aus
Das war
Europa?
aus China.
Wow, okay, klasse. Das macht auch irgendwo Mut, wenn die junge Generation so eine Verhaltensänderung hat. Und das heißt eben, dass Unternehmen darauf reagieren müssen und das nicht nur eine Mode ist, sondern schlicht und einfach eine Notwendigkeit und Pflichtprogramm ist. Okay, jetzt nochmal zurück zu der Frage der kulturellen Anpassung. Das heißt also, und du hast ja gesagt, Menschen, Menschen, Menschen. Wie ist denn bei eurem Büro in Dubai das Verhältnis von europäischen Mitarbeitern, die man ja dort auch kriegt in Dubai, viele von europäischen Mitarbeitern zu, ich meine, Arabisch ist ja echt schwierig. Also ihr findet ja niemanden, die Emiratis wollen nicht bei euch arbeiten. Also habt ihr wahrscheinlich auch wieder Ägypter oder wie sieht das eigentlich aus?
Ja, auch das würde ich gerne am Beispiel China beantworten, weil man merkt natürlich, dass immer mehr Menschen, und wir machen ja auch Events für internationale Zielgruppen. Bei aller Lokalität, die ist notwendig, um verschiedene Sachen, ich brauche meine lokalen Strukturen, ich muss meine Möglichkeiten haben, aber ich muss natürlich diese Vernetzung haben, aber die Teilnehmer sind ja oft junge, erfolgreiche Menschen, die auch international unterwegs sind, die auch überall auf der Welt studiert haben, und die haben einen sehr internationalen Anspruch an das, was sie dort erwarten, das aber mit natürlich einem lokalen Touch. Und gerade in China kann ich sagen, haben wir Menschen von, ich glaube, 13 Nationen, die bei uns arbeiten, in unterschiedlichen Bereichen, und natürlich auch viele Das finde ich ganz spannend und das ist deutlicher sichtbar als in Middle East, dass Menschen, die in China aufgewachsen sind, dann fürs Studium oder einige Zeit zum Arbeiten nach England, USA, Australien oder andere Kanada gingen, dass die jetzt wieder zurückkommen und sagen, das, was ich dort mitgenommen habe, das möchte ich gerne in mein Heimatland zurückbringen. Und das sind tolle Menschen und wir sprachen ja darüber, was macht den Reiz aus? Das sind die Menschen, mit denen wir gemeinsam arbeiten, mit den Menschen bei uns im Unternehmen, aber auch die Kunden und dann natürlich die Gäste. Und deswegen, Thorsten, du hast das eben angesprochen, warum sind wir denn im Marketing? Und im Marketing gibt es ja ganz, ganz viele Disziplinen. Warum bin ich im Eventbereich? Der Eventbereich hat einen entscheidenden Vorteil. Ich sehe, was mein Produkt ist. Und das haut nah und ich kriege direkt das Feedback in aller Härte, aber auch im positiven Moment mit dem Applaus der Gäste wiedergespiegelt. Und das hat natürlich einen wahnsinnigen Motivationseffekt, der dann auch dem gelegentlichen deutlich über dem normalen Pensum liegenden Einsatz widerspiegelt.
Jetzt musst du mir mal eins verraten. Mir kommt gerade eine Idee. Wie weit nutzt ihr eigentlich das Thema Live-Marketing für euch selbst?
Ja, das ist immer diese Frage mit dem Schuster. Aber wir nutzen das schon sehr intensiv. Wir nutzen natürlich heute von Teams-Meetings. Allein in Deutschland haben wir 6 Büros. Das heißt, Menschen waren auch schon weit vor Covid dezentral aufgestellt. Aber gerade unser Jubiläumsjahr steht an und wir haben jetzt, ich glaube, in einem Monat gibt es bei uns ein Sommerfest, ganz rustikal. Da wird gegrillt von der Führungscrew auf dem Parkplatz bei uns. Aber es ist immer wieder ein Highlight. Wir machen ein Company-Meeting. Wir machen unterschiedliche Bereiche, wo wir die Gäste oder wo wir unsere Teams zusammenholen. Und jeder, der in einer Stadt ist, wo ein anderes Büro ist, schaut, wenn es irgendwie geht, in dem Büro vorbei. Und das ist immer wirklich sehr, sehr schön.
Wenn wir gerade da haben wir auch Leute von außerhalb, also aus China mit dabei oder auch von, dass ihr denen mal zeigt sozusagen, oder wie oft kommen die nach Deutschland?
Ja, also unser chinesisches Team kommt in mindestens einmal im Jahr nach Deutschland zum Company Meeting. Nicht alle, weil natürlich auch Projekte parallel weiterlaufen. Aber wir haben zum Beispiel gerade ein Büro in Barcelona neu aufgemacht. Wir saßen früher in Madrid, sind dann nach Barcelona umgezogen und dort sitzt zum Beispiel unser KI-Spezialteam. Und da sitzen jetzt gerade 3 Menschen aus unserem China-Team, die jetzt einfach ein paar Monate im Barcelona-Office unterwegs sind, weil wir da gerade eine Aufgabe für einen europäischen Kunden bearbeiten. Und da versuchen wir schon so ein bisschen zu rotieren. Es gibt auch Mitarbeiter, die dann mal nach China gehen für ein halbes Jahr oder ein paar Monate. Auch das gibt es bei uns.
Das erzeugt Kreativität, glaube ich, wenn du unterschiedliche Menschen zusammenbringst, unterschiedliche Begegnungen. Du sagst selbst, 13 Nationen in eurem Büro in China, das ist sicher ein wahnsinniger Punkt. Jetzt eine völlig andere Frage. Wie arbeitet ihr dann zusammen mit der Botschaft oder wie auch immer, dass ihr die Leute, dass die einigermaßen mobil sind? Weil ich weiß, das ist eine Hürde, die ist entsetzlich, wenn wir reden über Internationalisierung, über Mobilität, aber die Realität der deutschen Einwanderungsbehörden sehen leider sowas von grausam aus. Was ist da deine Erfahrung?
Das ist leider ein Problem, aber für Business-Zeiträume unter 90 Tage ist das eher unkritisch. Bei längeren Situationen, und du sprichst es konkret an, ist es einfacher in unserem Barcelona-Büro längerfristig ein Visum zu bekommen als in Deutschland.
Genau, also da haben wir einen Wettbewerbsnachteil, muss man wirklich sagen, durch diese Pedanz, durch diese deutsche Bürokratie. Das ist Hammer. Okay, gut. Jetzt haben wir genug Internationalisierung, glaube ich, und haben das durch. Ich habe nämlich irgendwo noch meine ganzen Trends, die ich durchgehen wollte. Was sind denn jetzt mal eine ganz offene Frage gestellt? Wir machen es mal umgekehrt. Was sind denn aus deiner Sicht so die Trends im Live-Marketing momentan? Nachhaltigkeit hast du jetzt gerade schon genannt als ein ganz, ganz wichtiger Trend. Vielleicht können wir damit beginnen. Nee, sag erstmal aus deiner Sicht, was sind die wichtigsten, na sagen wir mal 5 Nachhaltigkeit haben wir jetzt, also was sind die 4 anderen wichtigen Trends im Moment?
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist Nachhaltigkeit. Ich würde es genau wie du sagst gar nicht mehr als Trend definieren. Und dann sind es die Momente, die uns gerade beschäftigen. Und da würde ich 3 weitere nennen. Es ist Data-Driven Event Management. Also, dass ich alle Entscheidungen im Eventprozess auf Daten basiere. Das nächste ist das Metaverse, was systematisch kommen wird und unsere Eventwelt revolutionieren wird. Interessanterweise nicht nur die Eventwelt, aber alles andere in dem Bereich. Und ich weiß ja, das sage ich schon seit ein paar Jahren, da warten wir noch auf den technologischen Trigger. Und das dritte, und das finde ich das absolut Spannendste, da kann ich jeden beglückwünschen, wenn sie eher in unserer Eventwelt unterwegs ist, das ist das Life is the new social. Das heißt, Live-Events sind das neue Social Media. Und das ist der Grund, warum heute immer mehr Unternehmen in Live-Events investieren und auch bei unter Druck stehenden Marketingbudgets immer mehr von den Marketingbudgets abknapsen und die auf Live-Events investieren.
Da muss ich schmunzeln, weil heute Morgen habe ich schon mal an dich gedacht, als ich nämlich eine News entdeckt habe, die dann auch morgen wahrscheinlich auf der Marketingbörse drauf ist. Und zwar Urban Outfitters wollen die Gen Z ansprechen. Und wie machen die das? Natürlich nicht über Online und nicht über Internet, sondern genau das krasse Gegenteil, nämlich über Live-Marketing und über Outdoor und alles, was im echten Leben ist. Das heißt, und da kommen wir zum ganz, ganz wichtigen Trend. Auch aus deiner Beobachtung, gibt es momentan einen Aufwind von diesem Thema echt, authentisch, live? Konkretisier das noch ein bisschen.
Auf jeden Fall. Also wir spüren das natürlich allein an den Nachfragen, die wir bekommen für Events. Wir merken, dass Unternehmen mehr Geld in Events investieren. Und warum machen sie das? Es ist ganz klar, weil jeder merkt, wenn er, wir hatten ja im Marketing ja diese klassischen Wege. Erst früher war es Produktmarketing orientiert, also irgendwer erfindet ein Produkt und dann sucht man jemanden, dem man es verkaufen kann. Im nächsten Bereich war es dann, dass wir irgendwie Zielgruppen definiert und die dann irgendwie ins Marketing integriert haben. Und was wir jetzt merken, die ganzen starken Marken basieren auf Communities, dass die Communities die Marken tragen und nach vorne bringen. Und was hält eine Community zusammen? Das ist das gemeinsame Erlebnis. Und das ist der Event. Und deswegen merken wir, dass wir immer mehr in dem Bereich Event investieren und natürlich hilft auch das parallel alles, was ich im Digitalen sehe, im mehr und mehr KI generiert wird. Das heißt, alles, was ich auf meinem Telefon sehe, auch meiner Lieblingsplattform LinkedIn ist KI generiert. Über 50% heute. Das heißt, es gibt immer mehr Zeug, was mich dort überfällt. Es ist nicht authentisch. Es ist extrem weit weg. Und durch eher professionelle Content-Generatoren erstellt. Das heißt, Social Media. Ich komme ja noch aus einer Zeit, wo ich ein Foto von meinem Essen gemacht habe und das hochgeladen habe und alle meine Freunde fanden das toll und haben mir guten Appetit gewünscht. Und das heißt, das war eine 1:1 Kommunikation in Social Media. Jeder, der irgendwie auf Facebook zu Beginn unterwegs war, der hat da selber rumgepostet. Heute sind wir im Promille-Bereich von Menschen auf Insta, TikTok, die posten. Das heißt, wir haben eine One-to-Many-Situation und diese One-to-Many sind professionelle Content-Generierer, die sehr viel Geld und Zeit investieren, um Content zu schaffen. Und damit hat im Grunde Social Media das, was wir früher als Fernsehen kannten, abgelöst und lässt damit natürlich ein Gap. Und dieser Gap ist genau das, was Events ausmachen. Und das, was wir ja auch digital nicht richtig hingekriegt haben, dass Menschen kommen zu Events ja nicht, weil sie ihren tollen Produkt erleben möchten, nicht wegen des leckeren Essens oder der tollen Location oder den tollen Speakern. Menschen kommen zu Events, um andere Menschen zu treffen. Und da liegt genau die Magie drin, in diesem eher zufälligen Treffen anderer Menschen und aus diesem Treffen, aus dem man was persönlich für sich mit rausnimmt.
Jetzt switche ich mit meiner nächsten Frage mal in den Bereich B2B, wenn das okay ist für dich, weil euer Schwerpunkt ist ja da, liegt ja darin, Verbraucher auch zu den Marken zu holen. Aber jetzt zum B2B, wenn das okay ist.
Du, sehr gerne, da darf ich nur direkt korrigieren, wir machen 95% B2B.
Na prima.
Es sind mitunter B2C-Produkte, aber die Menschen, die meistens eingeladen werden, sind tatsächlich Händler, Journalisten und damit ist es zwar ein B2C-Produkt, aber eine B2B-Kommunikation.
Dann würde ich noch eine Frage vorschieben, nämlich zu 4 Events aus deiner Wahrnehmung. Wie viel Prozent waren davon B2B? Ich habe mir aufgeschrieben, Fendvario Launch Event, nämlich von Traktoren in dem Fall. Wie viel Prozent waren da B2B?
Das kann ich nicht beantworten den einzelnen Event.
Okay, gut. Dann haben wir die Porsche Photo Fairs Dream in Color, wo ihr zusammen mit Porsche in China eine wahnsinnige Markeninszenierung gemacht habt auf eben einer Messe, die Photo Fairs hieß. Das war 2023. Wie sieht's da aus? Nach B2B auch.
Ja, richtig, B2B und es wurden gezielte Zielgruppen eingeladen zu der Messe, wo dann lokale Veranstaltungen stattgefunden haben.
Okay, gut. Dann hast du noch den hier europäische Markteinführung von NIO. Ach so, das ist ein spannendes Ding, der Elektroautohersteller NIO. Den habt ihr sozusagen von China dann nach Deutschland ins Tempodrom gebracht zu Partnerkonferenzen, Partnermeetings und so weiter. Und da würde ich auch sagen, das ist auch 100% B2B, oder?
Richtig.
Okay, na, das ist ja prima. Dann sind wir im B2B und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Ich bin jetzt Marketingleiter eines B2B-Unternehmens. Ich bin normalerweise zuständig also für Messeauftritte, ja, und auch Live-Marketing und was man so alles macht. Und jetzt habe ich von diesen Micro-Communities gehört. Das heißt, ich muss jetzt irgendwo sozusagen meine Kunden zusammenbringen. Also ich als, ja, nehmen wir mal Lüftungshersteller oder was auch immer. Und jetzt habe ich das Stichwort Micro-Communities und komme zu dir. Kolja, du bist doch Berater. Gib mir mal, was könnte ich denn beispielsweise machen? Sag mir doch mal 3 Dinge, wie ich meine Zielgruppen zu Micro-Communities, dass sie sich untereinander ein bisschen austauschen, hinkriegen kann.
Da würde ich dir die erste Frage, ich würde mit Fragen antworten. Und die erste Frage ist, was sollen die Teilnehmer nach diesem, was auch immer, Event machen? Was sollen die danach machen? Also was ist dein Ziel, dass die dort sind?
Oh, das ist eine gute Frage, weil eigentlich will ich ja nur, dass sie ein gutes Gefühl haben, wenn sie mit anderen sich austauschen. Und danach sollen sie mit diesen Menschen immer noch in Kontakt bleiben, remote oder wie auch immer, sich verlinken oder also verxingen, verlinket innen oder was auch immer, um sozusagen Freundschaften fürs Leben zu halten.
Ja, sehr schöner idealistischer Ansatz, aber im Kaufmännischen würde ich natürlich weiterbohren und nochmal fragen, was genau ist dein Ziel? Ich kann vielleicht mal mit einem Beispiel antworten. Ich hatte genau die Situation gerade. Ein Kunde, mittelständisches Unternehmen, das Prüfgeräte herstellt, kommt zu uns und möchte ein Jubiläum machen und dazu 5000 Menschen in eine Kleinstadt in Süddeutschland einladen. So, und wir werden angefragt, ob wir diesen Event machen möchten. Dann stellen wir uns da erstmal hin und sagen, okay, beginnen wir mit dieser Frage, was sollen die Teilnehmer dort machen? Und dann fand der Eigentümer des Unternehmens die Frage ganz spannend und sagte, ja, die sollen gemeinsam feiern. Sag ich, ja, aber gemeinsam feiern ist ja kein Unternehmenszweck von euch. Was sollen die machen? Und dann sagte er, super Frage, nehme ich mit, diskutiere ich mit meiner Führungskrew. Und dann haben sie gesagt, okay, unser Thema ist tatsächlich, dann waren wir Woche später wieder da und der Vertriebsleiter sagte, okay, unser Thema ist, ich möchte, dass Sie nach dem Event, das sind alles Händler, die mehrere Marken verkaufen. Ich möchte, dass Sie nach dem Event unsere Marke eher wählen als andere Marken der Wettbewerber, wenn Sie eine Anfrage eines Kunden zu einem Produkt kriegen, dass Sie unser Produkt eher wählen als die anderen. So. Dann kommt direkt meine Folgefrage. Warum machen die das nicht heute schon? Und dann wieder Stille, sagte, gute Frage, können wir nicht beantworten. Dann bieten wir an, okay, dann machen wir was. Wir machen Tiefeninterviews mit 30 von den Kunden und stellen fest, was ist das Problem, was sie heute davon abhält? Weil ich muss ja gucken, was ist das Hemmnis? Und komm dann zu dem Ergebnis, kann der Event das überhaupt lösen? Und dann stellte sich raus, wir haben dann so ein spezielles Team von Vogt-Dahms Consulting, die machen nichts anderes als solche Befragungen als Beispiel. Die sind dann auch durch die Welt gereist, haben sich mit 30 guten Händlern überall getroffen und haben deren Verkäufer interviewt. Das ist ja auch noch ein ganz wichtiger Punkt, ne? Wen lade ich ein? Lade ich den Chef einer Einheit ein oder dessen Verkäufer, die nachher am Kunden sitzen? Und dann kam raus das Ergebnis, warum featuren Sie heute eher die Wettbewerbsprodukte als die anderen? Also Sie verkaufen nur, wenn explizit das Produkt gefragt wird. Sonst wählen Sie lieber von großen amerikanischen Konzernen Wettbewerbsprodukte. Warum? Weil diese Wettbewerbsprodukte Unterlagen, Pre-Sales-Unterlagen, also Product Sheets, PowerPoints, How-to-Videos, in der lokalen Sprache haben. Und unser Kunde hatte nur Deutsch, Englisch, Chinesisch. Deutsch, Englisch, Chinesisch. Und die großen Wettbewerber hatten für jede asiatische Sprache, jede weltweite Sprache eigene Unterlagen. Und dann haben wir dem Kunden den Tipp gegeben, dann investier lieber mit KI-Unterstützung in die Lokalisierung für jeden Händler der Unterlagen. Es kostet einen Bruchteil deines Events und der Unternehmer lud mich gerade zum Essen wieder ein und sagte, dass er sich super bedankt. Wir hätten um 40% seinen Absatz angeschoben ohne Event. Und das ist jetzt wieder doof für uns, weil da kein Eventgeschäft rausgefallen ist. Aber das ist genau die Frage in der Richtung, kann ein Event das Problem, was ich habe. Und da kommen wir dann in die Maßnahmensituation eher rein und Maßnahmensituation und der Frage wirklich, was sind das für Momente, die ich mit einem Event lösen kann? Und deswegen Spaß haben, sich unterhalten oder mit einer positiven Grundeinstellung gegenüber einem Produkt rauszugehen, ist nett, aber verkauft am Ende des Tages nicht. Und da lohnt es sich, vorher richtig reinzugucken. Und dann kann ich nämlich auch den Erfolg erst messen. Wenn ich vorher weiß, was ich möchte, dann kann ich daran auch KPIs definieren, die ich dann nachher zu erreichen gilt. Weil das ist immer eine willkommene Frage, wo auch oft Kunden zu uns kommen. Gib mir uns doch mal ein paar Beispiel-KPIs, die wir messen können. Das macht keinen Sinn. Das kann ich machen auf einem Hygienelevel. Hat das Essen geschmeckt? War die Temperatur im Raum warm genug? Und so weiter. Das ist am Ende des Tages zwar alles hilfreich, um ein Ziel zu erreichen, kann aber nicht das Ziel sein. Weil das Ziel ist ja nicht, wenn ich jetzt nicht gerade Unternehmen bin, was Essen produziert, dass das Essen schmeckt.
Ich merke schon, ich verstehe jetzt den Grund, warum eure Agentur so erfolgreich ist, weil ihr nämlich immer der Frage auf den Grund geht, warum? warum machen wir das und eins tiefer geht sozusagen. Eine ähnliche Erfahrung habe ich übrigens auch öfter schon gemacht. Also mein Thema, das auf meiner Stirn steht, ist immer für die meisten Menschen E-Mail-Marketing. Die wissen gar nicht, dass ich noch mich für ganz andere Dinge interessiere. Und manchmal mache ich mich unbeliebt, wenn ich in ein Unternehmen reinkomme und dann die Frage stelle, warum eigentlich E-Mail? Was ist euer Ziel? Und da ist E-Mail vielleicht nicht der richtige Kanal, sondern andere Kanäle. Also die Dinge in Frage stellen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Aber jetzt muss ich mal was ganz anderes fragen, nämlich ein Trend im digitalen Marketing ist im Moment die Abkehr von Performance-Marketing. Wir haben also 20 Jahre gedacht, wow, ist ja geil, wir können alles messen und hin zu Branding, dass wir also merken, wie bedeutend das eigentlich ist, die Stärke der Marke. Und da seid ihr dann ja doch wieder im Spiel. Und da ist auch wieder der bleibende Eindruck, den ein Event spielt. Das heißt, profitiert er eventuell neben dem Trend von wir wollen wieder mehr draußen sein und weniger im Internet, profitiert ihr zusätzlich noch von dem Trend, wir wollen nicht nur kurzfristig sehen, dass die Verkäufer mehr verkaufen, klar, wichtig, absolut wichtig, sondern zusätzlich noch davon, dass ihr sagt, Live-Events sind gut fürs Branding, sind eine nachhaltige, langfristige Investition.
Auch da wieder wichtig, was ist die Zielsetzung und wo im Funnel, also wo in der Customer Journey macht der Event dann Sinn? Das heißt, es macht Sinn, genau das ansprichst, zum Beispiel über E-Mail-Marketing erstmal zu nurturen, also den anzufüttern und dann irgendwann in dem richtigen Moment Menschen zur Marke zu holen und zu dem Event zu bringen. Aber da die Event Kommunikation ja eine pro Kopf gerechnet relativ aufwendige Kommunikation ist. Das heißt, E-Mails habe ich schneller rausgehauen an 10.000 Menschen als 10.000 Menschen zu einem Event eingeladen. Das ist einfach ein höheres Budget. Dann macht das Sinn, dass ich auch an dem Bereich was erreiche. Und das stellen wir dann fest, dass immer mehr Kunden, und da gehen wir ins Data-Driven Event-Management rein, dass wir eben gucken, wo macht das Sinn, in der Customer Journey, dass ich jetzt unterstütze mit einem Event, um dann zu schauen, dass ich dann in dem Prozess auch ein Ergebnis erreiche. Und das macht zu ganz Beginn vielleicht gar nicht so viel Sinn, sondern in einem späteren Zeitpunkt der Customer Journey. Und dann sind wir natürlich auch bei Micro-Influencing, Micro-Events oder ähnlichen Momenten, die natürlich Erlebnisse sein können. Das muss man vielleicht auch, wir sprechen ja immer für Events, eines der größten Businesses gerade ist, dass immer mehr Unternehmen so ihre Corporate Briefing Center einbauen. Das ist im Grunde so das, was wir früher als Werksführung vielleicht kannten, was ich jetzt, wenn ich ein Unternehmen bin, was Software herstellt oder Cloud-Lösungen, dann habe ich ja keine Betriebsbesichtigung, die ich machen kann. Und im Gegenteil, ich möchte auch aus reinen Sicherheitsgründen Menschen nicht durch Hochsicherheits-Serverfarmen laufen lassen. Und das sind Momente, die jetzt gerade immer mehr eine Rolle spielen. Wie gehe ich mit jemandem um, der mich besucht als Unternehmen? Weil das ist meist an einem relativ späten Zeitpunkt im Funnel und wo ich jetzt den letzten Anstupser geben muss, dass die Entscheidung für mich fällt.
Kolja, es macht wahnsinnig Spaß, dir Fragen zu stellen, muss ich jetzt wirklich mal als Interviewer sagen. Und es ist toll, was ich hier alles lerne. Ich möchte trotzdem noch mal zu meiner einen Frage zurückkommen, zu den Micro-Communities. Also sagen wir mal, ich habe die Möglichkeit, eine große Fachmesse, wo sich meine Branche trifft, wo auch meine Kunden alle da sind. Die kommen gar nicht unbedingt alle an meinen Stand. Aber was habe ich für weitergehende Möglichkeiten, um diese Tatsache, dass sich die ganze Branche trifft, zu nutzen, um dort irgendwo Menschen zusammenzubringen als nachhaltige Markeninvestition. Jetzt gehen wir mal weg von dem Performance-Ziel, einfach nur nachhaltiges Branding, nämlich die bringen die Leute zusammen.
Ja, und da spüren wir gerade einen Trend, wir nennen den Owned Events. Das heißt, dass ich selber mich zwar andocke an ein Thema, was irgendwo stattfindet. Das kann die CES in Las Vegas sein, das kann die Shanghai Auto Show sein oder das kann die IMAX in Frankfurt sein, wo ich dann schaue, dass ich eine Parallelveranstaltung anbiete und nutze, dass alle Menschen schon aufgrund der anderen Situation in der Stadt bin, mir daraus aber die wichtigsten Menschen rausziehe und denen etwas Besonderes anbiete. Und das nennen wir dann Owned Events. Und das ist tatsächlich eine auch der großen Herausforderungen für viele Veranstalter von Messen, dass sie da natürlich Budgets wegwandern sehen, die sie eigentlich lieber bei sich halten würden.
Okay, das ist sehr, sehr spannend. Warst du auf der OMR in Hamburg?
Selbstverständlich,
so,
ja.
Da war ja nur wirklich ganz Hamburg war voll. Und ich habe dort auch ganz viele Interviews geführt. Und ein Interview war, Mensch, jetzt bin ich endlich mal auf der Messe. Ich bin den ganzen Tag nur auf irgendwelchen Side-Events gewesen und auf irgendwelchen anderen Veranstaltungen. Was kannst du einem Unternehmen raten? Jetzt, du merkst, du antwortest immer sehr, sehr strategisch, aber ich bohre so ein bisschen in Richtung drei Tipps für. Also ich will so ein Side-Event machen. Sag mir mal als alter Eventhase, die drei größten Fehler, die man machen kann, vielleicht so rumgefragt.
Ja, Fehler kann man zwar draus lernen und das in die Richtung, aber drücken wir es so aus. Das erste ist die Wahl des Tages. Wähle eine Möglichkeit, die kombinierbar ist mit An- und Abreise der Teilnehmer. Da haben wir die Erfahrung gemacht, dass meistens der Vorabend natürlich der beliebteste ist. Und ich möglichst nicht auf den Abend des letzten Tages der Messe oder ähnliches, weil da alles schon weg.
Genau.
Ja, du sagst, ja klar, also es gibt Menschen, die den als Lieblingstag wählen, weil sie da wenig Wettbewerb haben, aber es ist jeder schon weg in dem Bereich und damit kriege ich die Leute nicht hin. So, und dann muss ich auf ganz pragmatische Dinge, wie komme ich da einfach hin? Wenn ich also in dem Bereich was schaffe, wo Menschen anreisen können, dann das in die Richtung. Und wie schaffe ich es, dass ich zum Beispiel, wenn ich es mit der Messe kombiniere, da keine großen Wege habe, möglichst fußläufig direkt mit ganz, ganz kurzem Shuttle erreichen kann. Das ist tatsächlich einer der Haupttreiber für Menschen, die den ganzen Tag rumgelaufen sind, ob sie da noch hingehen oder nicht.
Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber ich muss gerade deswegen lachen, weil ich auf der Demexco selbst quasi auf der Messe allerdings so eine Art geheimen Side-Event hatte. Und dann kam jemand von der großen deutschen Versicherung. Wir waren gerade am Ende. Ich bin da auch sehr stringent bei solcher Zeitplanung. Und dann kam der, am Ende dann wirklich und hat gesagt, ich habe es nicht eher geschafft. Ich dachte, es geht jetzt noch weiter bei euch, sage ich, nee, sorry, aber du bist der Letzte und leider zu spät. Und der hat gesagt, er war bei einem Side-Event von einem anderen und hat die Entfernung unterschätzt und das war schade. Ja, also er hat sich auch geärgert.
Und das ist der weitere Punkt, warum komme ich dahin? Ich erwarte kurz Content und dann komme ich dahin, gerade wenn es eine Abendveranstaltung ist, eben zu dem Austausch mit Menschen, die mich interessieren. Und wenn ich jetzt das, du sprachst über Fehler, kaputt mache, indem ich also Leute einlade und bevor sie was zu essen kriegen, durch PowerPoint-Schlachten und langweilige Podiumsdiskussionen führe, bis sie verhungert sind, dann ihnen kurz was zu essen gebe und dann eigentlich der Abend endet. Oder dass ich es im Umgekehrten ist, mir einen Top-Künstler gönne, der dann so laute Musik macht, dass der Austausch unter den Teilnehmern nicht mehr möglich ist. Und das spüre ich dann direkt im nächsten Fall. Und das darf ich nicht vergessen. Ich muss solche Formate etablieren und aufbauen. Ein Kunde hat mir mal erzählt, ich mache den Event nicht für die Teilnehmer, sondern ich mache den Event oder nicht nur für die Teilnehmer, ich mache den Event für alle, die nachher sagen, da wäre ich gerne gewesen. Und damit schaffe ich dann natürlich so eine Etablierung. Und da ist Content gut und wichtig, aber ganz kurz. Und nicht jeden im Unternehmen, der auch noch was sagen möchte, auf die Bühne stellen. und diesen Freiraum geben. Und dann muss man auch sagen, und das ist wichtiger als Champagner, Lobster oder ähnliches. Da sind Menschen viel feiner auch mit einer möglichst veganen Currywurstlösung und einem Bier, wenn sie diesen Austausch haben. Und es, Thorsten, wir kennen das beide, die Beispiele. Du wirst eingeladen zu einem Networking-Event und der besteht aus einer nicht enden wollenden Frontalpräsentation.
Richtig.
Und dann fühlt man sich nicht wertgeschätzt und notiert für sich mental und für alle, die einen fragen, da gehe ich nicht mehr hin nächstes Jahr. Und dann wundern sich Unternehmen, dass die Teilnehmerzahl immer rapide runtergeht. Wir haben für einen Kunden jetzt gerade eine Geschichte gemacht, das fand ich super, der genauso ein Problem hatte beim letzten Mal und die Teilnehmer deswegen nicht gekommen sind. Wir haben nicht nur eine 5-minütige Präsentation gemacht und dann Erlebnisstationen, wo man hingehen konnte, wenn man möchte, aber so und das Ganze dann in einem sehr ruhigen, aber spannenden Setting der Richtung und das Feedback kam direkt, wow, jetzt habt ihr das wieder hinbekommen, dass sich Menschen unterhalten können. Also das ist, sind wir wieder bei der Zielsetzung.
Ja. Kolja, ich könnte mich stundenlang und mühelos wahrscheinlich noch eine ganze Stunde lang mit dir unterhalten. So anregend ist das. Und wir werden auf jeden Fall einen Folgetermin vor der BOE machen, wo ich all die Fragen stelle, die ich heute nicht gestellt habe. Nur eine muss ich unbedingt stellen. Und zwar ist das deine Einschätzung. Du hast Metaverse genannt. Und der Konzern Meta hat sich ja Facebook hat sich ja umgenannt in Meta, in Erwartung von ganz großen Dingen. Du hast es eben gerade auch nochmal gesagt, Erwartung von großen Dingen. Wo siehst du, wenn es denn kommt, die Möglichkeiten und Chancen angesichts dessen, was ich eben gerade gesagt habe, die Leute haben genug von online und wollen das Echte eigentlich. Wo sind die Möglichkeiten des Metaverse?
Da sprichst du genau mein Lieblingsthema an und dazu müssen wir beginnen, woran hapert es denn gerade? Es hapert an dem technologischen Trigger, an einer Brille, die genauso ist, wie eine Brille sein sollte, also so, dass ich dadurch sehen kann und nicht wie eine Kiste, die ich mir vors Gesicht schnalle. Und wir haben alle erlebt, welche Kraft digitale Events haben. Wir haben aber auch alle erlebt, wie groß der Gap zwischen digital und live ist. Und das Metaverse hat die Option, diesen Gap zu verkleinern. Es wird nie Live-Events ersetzen oder ganz nah dran kommen, aber diesen Gap zu verkleinern. Und was interessant, spannend ist zu verfolgen, dass diese Thematik von dem technologischen Trigger bis zu dem gesamten Umfeld da drumherum entsteht gerade. Entsteht aber in anderen Branchen, sei es in Branchen, wenn es darum geht, um Sicherheit, wie ich mit digitalen Twins, also ich baue real 1:1 Gebiete nach, zum Beispiel Industrieanlagen, um sie besser überwachen zu können, um Probleme zu lösen. Predictive Maintenance oder überhaupt Maintenance, also die Situation, dass ich immer weniger Fachkräfte habe, wenn ich Probleme vor Ort lösen muss, ob das an einer Industrieanlage oder im Notarztwagen ist, dass ich einfach Menschen dazu schalte, dass ich absolute Spezialisten die Möglichkeit gebe, vor Ort zu unterstützen und zu supporten in den Bereichen. Und dann wird diese Kollaboration, diese Zusammenarbeit auch in den Bereich gehen. Und deswegen gehen wir davon aus, dass das Metaverse die optimale Plattform, das optimale Betriebssystem für hybride Events werden wird. Und das wird kommen. Ich durfte Anfang des Jahres bei der CES in Las Vegas schon sehen, da gab es hunderte von Herstellern, die schon solche Brillen zeigen. Google hat vor wenigen Tagen seine neue Brille rausgebracht und ich hoffe ja immer noch an diese Firma, die mir auch diese Uhr spendiert hat und mein Handy, dass die es auch in der Lage sein wird, diesen Bereich hinzukriegen. Und dann werden wir uns vielleicht für einen der Folgepodcasts in den nächsten Jahren schon in einem virtuellen Raum treffen und nicht hier auf zwei Kacheln.
Kolja, das war das schönste Schlusswort, das man irgendwie für einen Podcast überhaupt bringen kann. Ich bedanke mich riesig für dieses für mich persönlich sehr, sehr inspirierende Gespräch mit dir. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.